Mit einem Peng und einem Kinderchor ging eine Ära zu Ende. Unser Tribut an Daft Punk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi
und Marco. Ihr hört uns bei Radio Unerhört in Marburg, im Bermudafunk in Mannheim und in Heidelberg sowie in Karlsruhe im Querfunk. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de.
Und ich habe es eben schon gesagt, Tribut an Daft Punk. Warum? Die zwei haben sich, also das Duo hat sich im Februar nach fast 28 Jahren Schaffenszeit aufgelöst. Marco meinte, die sind gut genug, aus denen können wir auf jeden Fall eine Sendung rausschlagen. Ich meinte nur, okay, wenn du die Filme dazu findest. Er meinte, okay. Ich habe die Musik, Marco die Filme. Ich habe keine Ahnung, was hier in der Sendung passiert. Ich bin gespannt. Leg los.
Genau. In der Theorie klang das wesentlich besser, als es in der Praxis umzusetzen ist, weil, also das vorneweg, Musik von Daft Punk wird eine ganze Menge gespielt, aber leider immer nur dieselben Lieder. Dazu kommen wir noch.
Aber jetzt nur einmal.
Genau, heute gibt es jedes Lied nur einmal, aber zu dem, das quasi immer gespielt wird und das mit eines der bekanntesten ist, kommt auch. Wir sind aber erstmal bei zwei anderen Liedern und kommen zur Serie Mr. Robot. Hier sehen wir Rami Malek als Elliot, einen eher introvertierten Programmierer bzw. Hacker. Also ne, tagsüber Programmierer, nachts Hacker, wer kennt das nicht, so Superman-mäßig. An seiner Seite haben wir dann noch Christian Slater. Rami Malek hat seinen eigenen Hoodie mitgebracht, also den schwarzen Hoodie, den er in der Serie immer anhat, der ist von ihm. Daraufhin hat das Label vom Hoodie 20 weitere identische Hoodies für die Serie zur Verfügung gestellt. Sprich, es gab dann 21 Hoodies. Laut Rami Malek ist keiner dieser Hoodies so bequem wie sein eigener. Kann man jetzt mal so, aber ne, ja. Er hat ja übrigens auch...
Mr. Robot war Prime, ne? Das
richtig.
War eine Prime-Serie. Ja.
Also, genau.
Ich frage halt nach, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was es jetzt hier filmmäßig
stimmt.
Alles geht.
Deswegen, genau. Also für alle nochmal zwischendurch, auch für Andy. Mr. Robot lief 4 Jahre lang, dementsprechend 4 Staffeln, bei Amazon Prime. Rami Malek hat ja übrigens den Oscar bekommen für seine Darstellung als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Und
mit Recht.
Ja, das auch. Und er ist der Bösewicht im neuen Bond, der ja irgendwann mal in die Kinos kommt, wenn dann Corona einigermaßen durch ist und die Nachdrehs fürs Product Placement abgeschlossen sind. Da sage ich mir nur so, ja, das gute alte Motorola-Klapp-Handy. Anyway, Mr. Robot hat 2 Golden Globes gewonnen bei 7 Nominierungen und 3 Emmys gewonnen bei 12 Nominierungen. Und warum ist Mr. Robot heute hier in dieser Folge? Davon abgesehen, dass es eine gute Serie ist. Es kommen 2 Lieder von Daft Punk im Mr. Robot vor. Das eine ist Touch und das andere ist Armory.
Ah, dann schnappe ich mir doch mal Armory.
Andy schnappt sich Armory.
Also ist in dem Sinne interessant, weil Armory ist wiederum ein Song aus dem Soundtrack von Tron Legacy, der wiederum 2009 von Daft Punk mehr oder weniger im Alleingang komponiert wurde. Wie es Daft Punk üblich ist, das, was sie nicht können, lassen sie andere Leute machen. Und zwar nicht in Auftrag, sondern eben in Joint-Venture-Manier. Daft Punk hat unglaublich viele Kontakte zu anderen Künstlern gehabt, hat die gepflegt und haben daraus immer wieder neue Projekte und neue Sachen entstehen lassen. Und in dem Fall war es Joseph Trapanese, der die Komposition von den Franzosen auf ein circa 80-köpfiges Orchester übersetzt hat. Und Trapanese hat das dann irgendwann auch so beschrieben, die Arbeit mit Daft Punk war ungefähr so, dass man ständig im Kopf des anderen unterwegs war und das, was Daft Punk elektronisch gedacht hat, hat er wiederum orchestriert gedacht. Und dadurch ist halt diese homogene Klangwelt entstanden. Ich liebe den Soundtrack, Marco ist da auch immer wieder mit dabei, der Film ist so meh, aber es ist halt ein audiovisuelles Gesamtwerk, was ich halt immer wieder gerne gucke und da hat die Musik von Daft Punk definitiv auch immer seinen Anteil. Ich weiß, es ging jetzt eigentlich hier um Mr. Robot, aber die Musik, wie gesagt, das Armory kommt von Tron Legacy und das hören wir jetzt.
Als kleiner Abschluss zu Mr. Robot, für die, ich sag mal, Programmierer unter uns oder euch, also ich bin es ja nicht oder nicht mehr, die Hacks und Exploits, die geschrieben werden in der Serie, werden in Ruby und Python geschrieben. Das nur so am Rande. Wir gehen weiter und kommen zu einem Film, der mehr als 4000 Tage in Produktion war, aber nur 45 Tage Dreharbeiten erforderte. Eine Idee?
Peanuts, the movie.
Nein, der Film, aber ist auch schön, ja. Wäre übrigens auch interessant, Peanuts und Daft Punk. Jetzt ist zu spät, aber vielleicht kann man da was machen. Nein, der Film heißt Boyhood und erzählt die Geschichte von Mason, beginnend im Alter von 7 Jahren bis zu seinem 19. Lebensjahr. Und jedes Jahr wurde an dem Film gedreht, 12 Jahre lang. Wir sehen also in der Tat
immer mit dem gleichen Jungen, der dann wirklich altert
richtig.
Während der Serie.
Jedes Jahr wurde ein paar Tage gedreht. Durchschnittlich ist jedes Lebensjahr im Film 14 Minuten lang vertreten. Wir sehen also in der Tat, wie jede Person vor der Kamera jedes Jahr ein wenig älter wird. Ella Coltrane ist mit dem Film wortwörtlich dann eben groß geworden. Und auch alle anderen, wie Ethan Hawke oder Patricia Arquette, sind ebenfalls jedes Jahr mit dabei gewesen. Lustigerweise hat Patricia Arquette während der Produktion von Boyhood übrigens die komplette Serie Medium gedreht. Das sind immerhin 130 Folgen über 7 Staffeln gewesen.
Ja, ich stelle mir so eine Produktion schwierig vor im Sinne von Planung, weil es kann immer mal passieren, dass irgendjemand verhindert ist, stirbt, Unfall hat, was auch immer.
Ambitioniert. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt dann, also so habe ich mir das dann vorgestellt, da heißt es so, ne, schreib's jetzt und die nächsten 12 Jahre nimmst du dir immer in der ersten Juliwoche nichts vor. Du kannst machen, was du willst, nur in der ersten Juliwoche hast du bereit zu stehen. Aber das ist also, wo ich mir dann gesagt habe, so, nein, vielleicht kann man das ja einfach an der Stelle genauso machen, um dann halt eben das, also ich glaube, je später man oder je weiter man nach hinten plant, umso einfacher wird das halt dann an der Stelle. Interessant fand ich halt dann, wie gesagt, diese 45 Tage Drehzeit und dann aber vergleichsweise günstige 2,4 Millionen US-Dollar in der Produktionskosten und einer von nur 11 Filmen überhaupt, die bei Metacritic eine Bewertung von 100 haben. 100 von 100 Punkten. Mehr ist bei Metacritic nicht drin. Und das Stück, das wir hören, ist eben Get Lucky.
Get Lucky ist vom Album 2013 Random Access Memories oder kurz RAM und ist definitiv einer der größten kommerziellen Erfolge von Daft Punk. Gesungen von Pharrell Williams und Nile Rodgers ist das eigentlich ein Song, der 2013 überall hoch und runter lief. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das Ding war omnipräsent. Also ja. Man hat es in der Werbung gehört, man hat es tatsächlich in mehreren Trailern von Filmen immer wieder gesehen oder es wurde irgendwo aufgegriffen oder das Video wurde irgendwo aufgegriffen. Es gab unglaublich viele Memes dazu. Also das war echt so ein Top-Hit.
Das ist ja auch, also Get Lucky ist ja auch das Lied, das quasi am meisten von Daft Punk in Filmen, Serien, wo auch immer verwendet wird. Also wenn man nach einem Lied sucht von Daft Punk in Film und Fernsehen, an Get Lucky kommt. Genau, du kommst an dem Song nicht vorbei.
Verdammt, das ist schon 8 Jahre wieder alt. Mir kommt es auch gar nicht so alt vor. Ich weiß nicht, wie es dir ja jetzt wiederum geht.
Ich hätte also nicht gedacht, dass es wirklich 8 Jahre sind. Also das ist ein paar Tage ja, aber keine 8 Jahre in der Tat nicht, nein.
Ja, also und schwebt irgendwie so auch so auf einer Ebene mit Happy. Ja, dieses I'm Happy.
Mhm. Auch Pharrell Williams.
Eben, auch Pharrell Williams und auch ein Filmsong, so mit den Minions damals. Und ja, ich Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es müsste grob auch die gleiche Zeit
sein.
Williams hat in dem Lied, hat es in dem Jahr anscheinend gut Geld verdient.
Aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, Happy wäre von 2015 oder 16, sowas um den Dreh. Also ein bisschen jünger.
Ja, okay. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier Daft Punk, wir haben Get Lucky und das läuft. Wir sind heute ein bisschen mainstreamig unterwegs, aber ich denke mal, Daft Punk, das kann man mal eine Stunde tolerieren, oder?
Wobei, so viel Mainstream ist ja Daft Punk auch nicht. Also wir haben jetzt gerade, also klar, Get Lucky, ja, ist absolutes Mainstream. Aber ansonsten, also es kommen ja noch ein paar Lieder, die nicht so Mainstream sind. Wir kommen zum Jahr 2003, denn da hat Daft Punk das Album Discovery herausgebracht. Darauf wiederum basiert der Film Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, wobei die, zumindest auf dem Plakat, die S, also Story of the Secret Star System, die S sind jeweils durch Fünfen ersetzt. Und dann sind das auch vier Fünfen und Interstellar 5555, also ne, hin und her, hat eine Bedeutung. Der Anime-Film erzählt die Geschichte einer Entführung und verbindet in eben die Genres Sci-Fi und Anime, was jetzt nicht so außergewöhnlich ist, aber wir sind ja immer bei der Musik, wir mischen noch ein wenig Musical mit dabei. Im ganzen Film selbst gibt es keine Dialoge und nur minimale Soundeffekte. Die Musik des Films ist logischerweise komplett von Daft Punk und besteht eigentlich aus dem Album Discovery. Also für den Film selber wurde nichts Neues aufgenommen. Neu ist jetzt eh so ein bisschen, also Interstellar 5555 ist durch Discovery inspiriert. Also Discovery war vorher schon da, beziehungsweise während den Arbeiten an Discovery ist dieser Film entstanden, weil Daft Punk die Idee hatten, ihr Album über einen Film visualisieren zu wollen. Storyboards und der Film selbst entstanden dann in Tokio und Daft Punk sind dann für die Produktion jeden Monat einmal nach Japan geflogen, um sich den Fortschritt anzusehen. Alles in allem hat der Film dann 4 Millionen US-Dollar gekostet. Dementsprechend Album Discovery und da hat Andy jetzt die Musik raus.
Ja, ich hab tatsächlich mehr zum Film.
Ach so.
Weil genau auf den habe ich mich jetzt auch gestürzt, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass du den auch benutzt. Es ist nämlich nochmal so, wie du schon gesagt hast, Interstellar 5555 ist ein Projekt, was um das Album Discovery entstanden ist. Es ist aber nicht einfach nur so ein Film, der zu dem Album entstanden ist. Es ist halt wirklich ein Projekt, das Daft Punk mit dem Manga-Autor Leichi Matsumoto ausgeheckt haben. Also es war so eine gemeinsame Idee. Nicht nur, wir wollen da ein Video oder einen Film zu machen, das zu bebildern. Da steckte schon noch mal eine ganze Menge mehr dahinter. Und Leichi Matsumoto, der ein oder andere Manga-Fan oder Anime-Fan wird es wissen, ist bekannt für seine Space-Opera-Geschichten. Also Captain Harlock ist eine sehr bekannte Figur von ihm. Königin der 1000 Jahre war Anfang der 90er Jahre ein Riesenhit, auch hier in Deutschland. Unter seiner Regie ist dieser einstündige Film entstanden, der dann wiederum auch für sämtliche Single-Auskopplungen zerschnitten wurde. Also man muss sich das wirklich vorstellen, der Film läuft, wie Marco schon gesagt hat, es gibt keine Dialoge und die Songs laufen komplett durch. Also das ist nicht einfach nur, sind nicht nur Einspieler oder angeschnittene Samples, also es sind wirklich so diese kompletten Songs, wozu dann eben der Anime läuft. Und was jeder von uns, glaube ich, schon mal gesehen hat, das ist eben das Video zum Song One More Time. Für mich einer dieser absoluten Dancefloor-Filler. Also immer wenn das läuft, ich kann dabei nicht ruhig bleiben. Und wenn ich nur im Sitzen irgendwie mit der Hüfte wackel, aber komplett ohne Bewegung geht es bei dem Song nicht.
Das muss man an der Stelle sagen. Also ganz kurz, Andy mit der Hüfte wackeln. Im Stuhl,
aha,
das kann der richtig, richtig gut. Also das ist ein Move, den hat er drauf, das muss man mal sagen an der Stelle. Weil also momentan sind wir nicht im Studio, leider. Aber wenn wir im Studio sind, und ich erinnere mich an die Musical-Folge, ja, Da war das so. Mhm. Da war das so.
Danke für den Einwurf.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt habe ich auch voll den Faden verloren. Achso, ja genau. Warum ich mir so sicher bin, dass das jeder von euch irgendwo mal gesehen hat. Das offizielle Video von One More Time hat alleine auf YouTube zum Zeitpunkt dieser Sendung 311 Millionen Aufrufe. Und das Video wurde dort erst 6 Jahre nach Premiere eingestellt. So, kurzen Fun-Fact zu One More Time. In dem Video sieht man einmal ganz kurz auf einem der Bildschirme ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Japan. Spielstand 2:1 für Frankreich. Das ist ein kleiner versteckter Hinweis auf dieses Projekt, nämlich die zwei Franzosen von Daft Punk und dem einen Japaner, Leiji Matsumoto, die an diesem Projekt gemeinsam gearbeitet haben. Und ja, ich würde sagen, wir hauen einfach direkt nochmal ein zweites von Discovery raus. Ich weiß nicht, was Marco da jetzt noch im Petto hat, aber ich würde jetzt noch Aerodynamic spielen. Das ist ein cooler Song, ein paar Samples von einem Song von Sister Sledge ist mit drin. Ja, Aerodynamic.
Wir gehen mal zurück ins Jahr 1997, so ein bisschen auch in die Anfangszeit von Daft Punk und kommen bei einer Zeichentrickserie an, die auf MTV ausgestrahlt wurde, nämlich Daria.
Ach du Herrje.
Sie zeigt. Aber sag dir was, ne?
Ja. Ich hab's geguckt damals. Ich gehöre noch zu MTV. Ich bin noch MTV-Generation. Also MTV-Musik-Generation.
Also MTV als Music Television, nicht einfach nur als.
Genau.
Abspielkanal. Genau. Die Serie zeigt das Leben und beschreibt das Leben eben von Daria Morgendorfer, einer klugen, aber auch gleichzeitig sehr zynischen jungen Frau bzw. Teenagerin. Der Charakter der Daria wurde in der ebenfalls bei MTV in Auftrag oder von MTV in Auftrag gegebenen Zeichentrickserie Beefus und Butthead eingeführt, als intelligentes Gegenstück für die beiden Hauptdarsteller. Wenn sie das intelligente Gegenstück ist, könnt ihr euch jetzt überlegen, was mit den zwei Hauptdarstellern ist. Wer mal eine Folge von Beefus und Butthead gesehen hat, weiß, wovon ich an dieser Stelle rede. Genau.
Ja.
Daria selbst hat es auf 65 Folgen in 5 Staffeln gebracht und wurde von 1997 bis 2001 aufgestrahlt. Nach der Serie gab es dann noch 2 TV-Filme, beide aus dem Jahr 2002. Letzterer von beiden dient gleichzeitig dann als Serienfinale, wenn Daria, Achtung Spoiler, aufs College geht. Die Figur der Daria wurde im Original von Tracy Cranstaff gesprochen, die eigentlich auch nur durch Daria bekannt ist und seitdem auch nicht wirklich was gemacht hat. Neben der Arbeit als Daria bzw. als Synchronsprecherin der Daria arbeitete Tracy als Autorin für die Tom Green Show, die ja ebenfalls auf MTV gezeigt wurde. Und in der Serie, und dann gehen wir jetzt ein bisschen weg vom Mainstream, also ne, sowas wie One More Time und Get Lucky Mainstream, jetzt kommen wir zum weniger Mainstream, nämlich zum Daft Punk-Lied Around the World.
Wobei Around the World durchaus wiederum Mainstream war, weil das war definitiv ein Song, der auch bei MTV hoch und runter lief. Ich gebe dir recht, jetzt nicht der Superhit im heutigen Maßstab, aber kennt man.
Hat auch so von den Lyrics jetzt wenig Anspruch.
Ja, also, es ist. gebe ich dir recht. Wobei die Lyrics selten Anspruch hatten bei Daft Punk. Es stammt auf jeden Fall vom Debütalbum Homework, das eigentlich so der Wegbereiter für die Karriere von Daft Punk war. Man muss sich das so vorstellen: Daft Punk war. Also die zwei Franzosen, ich wage mich jetzt an die Namen, Guy Manuel de Homem Christo und Thomas Bangalter, kannten sich schon in der Schule, haben da auch eine Band gegründet, erstaunlicherweise wirklich eine Rockband, so eine Punk-Rockband, woher auch der Name Daft Punk letzten Endes kommt, haben es da auf 4 Songs gebracht, sind dann aber nach 2 Live-Auftritten und einer richtig miesen Kritik einfach auseinandergegangen. Und haben dann erst Jahre später diese Club-Sounds entdeckt. Das war so 93. Und haben daraus dann angefangen, einfach ihre Visionen nicht mit Gitarre und Drums, sondern eben mit Synthesizern zu machen. Und so kommt dann jetzt der Bogen zu dem Album Homework. Die haben nämlich ihre Singles wirklich erstmal zu Hause gemacht, haben mit ihrer zweiten Single, Da Funk, hieß der Song damals, einen Überraschungsclub-Hit geschrieben und haben die ganze Aufmerksamkeit von den großen Studios auf sich gezogen, bis sie dann bei Virgin unterschrieben haben und dort dann das Debütalbum Homework, was sie selber noch quasi im Schlafzimmer in einer der Wohnungen von den beiden gemacht haben, dann veröffentlicht haben. Und da ist auch dann interessant, mit diesem Vertrag, den sie da mit Virgin unterschrieben haben, haben sie von vornherein festgelegt, unsere Gesichter werden niemals in irgendeiner Form irgendwo zu sehen sein. Auf keinem Video, auf keinem Foto, in keinem Interview, nichts. Die absolute Anonymität. Und Virgin war anscheinend so überzeugt von der Musik, dass sie es gemacht haben. Homework, erstes großes Album, 2 Millionen Mal verkauft, mehrfach ausgezeichnet. Und Around the World war definitiv einer der Hauptsingles von diesem Album. Und ja, ab dafür.
Wer sich mal das Musikvideo zu Around the World anguckt, das ist im Endeffekt ein großer Plattenspieler. Also mal gucken, die Leute sind so aufgebaut, also so oder so angeordnet, wie bei einem Plattenspieler. Die drehen sich ja auch ständig im Kreis Around the World. Nur mal so am Rande. Also, ja,
und die Bewegung von den Leuten war auch... wurde auch gerne auf der Tanzfläche imitiert. Das war
ja gut, verrückt. Ist mal, also wenig anspruchsvoller Text und von den Moves her auch, wie gesagt, jetzt nicht so anspruchsvoll, aber ein sehr, sehr geiler Song. Scam oder halt Scam, das ist jetzt die Frage, ist eine norwegische Serie und beschreibt das Leben mehrerer Teenager an der Hartwig-Nissen-Schule in Oslo. Die Serie hat insgesamt 43 Folgen in 4 Staffeln. Der Titel heißt übersetzt so viel wie Scham, also Scham von Schämen, nicht Charme wie Ach wie toll, sondern die Scham. So. Die Serie selbst setzt sehr auf Social Media und auf Facebook, Instagram und Co. wurden dann auch dementsprechend Profile der Protagonisten eingerichtet und auch bespielt. Entweder, und das ist auch ein Novum, also entweder als Begleitmaterial zu einer Folge oder eben umgekehrt. Also manchmal war es auch so, dass kurze Videos, die dann bei, was weiß ich, Instagram oder Facebook hochgeladen wurden, in der Serie aufgegriffen wurden und dann wurde halt außen rum gebaut. Der Name der Serie wurde übrigens von den Darstellern selbst ausgesucht. Julie Andem, die Erfinderin der Serie, gab den Leuten beim Vorsprechen die Möglichkeit, einen Namen für die Serie zu nennen. Am Ende erstellte sie dann eine Shortlist mit 10 Titeln und die gecasteten Schauspieler durften dann aus diesen 10 Titeln einen rauswählen. Scam oder Scam wurde es.
Wo kann man das sehen? Habe ich noch nie von gehört. Wie du schon sagst,
richtig,
ein unbekanntes Franchise, ja.
Genau, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir von einem Franchise reden. Neben der norwegischen oder neben dem norwegischen Original gibt es inzwischen 7 lokale Adaptionen der Serie. In den USA hat die Serie auf 2 Staffeln gebracht. Scam España kam immerhin auf 4 Seasons. Scam Netherlands wurde nach der 2. Staffel leider abgesetzt. Scam France hat es bisher auf 7 Staffeln geschafft und eine 8. ist angekündigt. Scam Italia 4 Staffeln. Die deutsche Adaption heißt Druck und hat 6 Staffeln. Lief bei Funk, beziehungsweise halt dann auch bei YouTube und so, weil Funk ist ja kein analoger Sender oder auch kein digitaler Sender. Und hat, wie gesagt, 6 Staffeln. Und die belgische Version, und deswegen kommt die ganz zum Schluss, das finde ich nämlich sehr, sehr schön, heißt W.T. Fock.
Okay.
Hat 4 Staffeln und eine 5. ist angekündigt, also W.T.F.O.C.K. What the fuck.
Schön.
Und der Song aus der norwegischen Variante oder aus dem norwegischen Original ist Feel It Coming.
Damit hast du mich jetzt auf den kalten Fuß erwischt, weil der Song ist jetzt kein Daft Punk Song. Also das ist ein Song vom Künstler Weekend, der, wiederum Featuring Daft Punk im Titel bzw. im Künstler hat. Also es ist jetzt, man findet es jetzt nicht auf dem Daft Punk-Album. Es ist von 2016, also auch 3 Jahre nach dem letzten Daft Punk-Studio-Album entstanden. Da war der große Hype ums letzte Album schon rum. Die letzten Singles waren auch schon ausgekoppelt. Von daher eher ruhige Gefilde. Man hat sich halt mehr wieder auf so Projekte konzentriert. Man hat wieder ein paar Konzerte gegeben. Man war bei Louis Vuitton als Soundtrackgeber für eine Präsentation oder für so eine Modeshow im Einsatz. Solche Sachen, das war so die Welt von Daft Punk in den letzten 5 Jahren. Zu Weekend habe ich jetzt tatsächlich nichts raus. Ich sage ja, auf dem kalten Fuß erwischt. Deswegen, wir spielen den Song jetzt. Es ist eine ruhigere Nummer. Passt jetzt nicht ganz so zu diesem Elektro-Deathpunk-Sound, den wir bis jetzt hatten. Aber es sind halt vielseitige Künstler und da muss sowas einfach auch mal sein.
So, und wenn wir über Daft Punk reden, kann natürlich ein Film-Soundtrack und dementsprechend auch ein Film nicht fehlen. Tron Legacy. Andi hatten ja vorhin schon mal erwähnt, ja, der Film ist, ja klar, seichte Unterhaltung, das war der erste Tron auch. Visuell natürlich toller Film, genialer Film, mit der Musik von Daft Punk nochmal um ein Zigfaches besser. Es gibt ja diese eine Szene im Club mit Zeus, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, also Zeus oder Zeus.
Zeus. Nicht Zeus geschrieben. Erstaunlicherweise. Aber ja.
Ja. Mhm. Genau. Und die zwei DJs, die man da sieht, das sind dann nämlich auch Daft Punk halt in guter alter Cameo-Tradition, dass man sie nicht erkennt.
Man hat sie nie erkannt. Und, sie haben immer die gleichen Helme auf. Und sie hatten halt genau, von ihren Helmen eine Tron-Version jeweils an. Aber sie waren genau wirklich die DJs. Genau.
Genau. Und ich dachte noch, das ist lustig, weil, also ich hatte am Anfang nicht, ich wusste auch am Anfang nicht, dass der Soundtrack von Daft Punk ist. Ich saß im Kino und dachte mir so, ach guck mal hier, die zwei sehen ja aus wie Daft Punk und der Typi, der hier rumsteht, sieht aus wie David Bowie. war ja dann nicht David Bowie, sondern Martin Sheen, glaube ich, heißt er. Der aber der mal in einem Interview sagte, er hat seine Darstellung des Zeus an Ziggy Stardust angelehnt, wiederum eine Kunstfigur von David Bowie. Das war nur so viel am Rande.
Was übrigens auch eine coole Verbindung zu Daft Punk wiederum ist, weil Daft Punk haben ja im Prinzip diese Idee vom Alter Ego, die David Bowie früher mal hatte, zur Vollendung gebracht. Ne? Also David Bowie war ja in seinen ersten 10 Jahren auch immer eine Kunstfigur, er war Ziggy Stardust zum Beispiel. Und nie David Bowie als Mensch, und Daft Punk haben eben ihr alter Ego zu diesen stummen Musikrobotern aufgebaut und haben es halt bis zum Schluss durchgezogen, dass man sie nie gesehen hat. Also ja, das nur mal so als Meta-Ebene quasi da nochmal reingebracht. Aha. Damals Wort wieder.
Wir spielen Musik aus dem Film Tron Legacy. Über den Film haben wir uns in unserer 23. Folge im Oktober 2018 schon komplett ausgelassen. Wir haben Tron, Tron Legacy und Tron Uprising behandelt. Kann man auf unserer Webseite take42.de nachlesen und nachhören. Zumindest den Podcast-Teil ohne Musik. Und jetzt Musik aus Tron Legacy.
Ja, da bleibt uns eigentlich nur noch der Epilog. Wer meine Ansage am Anfang nicht verstanden hat, mit Peng, Kindergesang und eine Ära ist vorbei. Daft Punk hat im Februar genau so aufgehört. Sie haben ein Video veröffentlicht auf allen Videokanälen, in denen die zwei durch eine Wüste laufen und in der Kurzversion einer beim anderen einen Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Einer der Daft Punk-Roboter explodiert, während der andere weiter Richtung Sonnenuntergang geht. Wie es typisch für Daft Punk war, auch hier, es wird kein Wort gesprochen. Ich glaube, 6 Minuten von diesem 8-Minuten-Video hört man auch nichts anderes außer Windrauschen und das Drücken der Tasten und das Piepen des Timers am Ende. Und dann setzt ein Kinderchor ein. Und der ist wiederum ein Sample aus dem eigenen Song Touch, der wiederum zentraler Punkt des Albums von 2013 ist. Und wenn man sich das jetzt nochmal Revue passieren lässt, dieses Lied von 2013 ist extrem interpretationsfähig. Es kann zum einen den Standpunkt eines Roboters erzählen, der auf der Suche der Menschlichkeit ist und am Schluss einfach versteht, dass es nicht zur Menschlichkeit schaffen wird. Es kann aber auch irgendwie interpretiert werden als Grobstationen eines menschlichen Lebens von Anfang bis Ende, mit einem ernüchternden Ende leider und so weiter und so fort. Und dadurch, dass sie genau dieses Lied oder einen Teil dieses Lieds dann für ihren Epilog ausgewählt haben, könnte man jetzt schon mutmaßen, dass sie 2013 schon geplant haben, dass mit dem Lied irgendwann mal Ende ist. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wenn man sich mal die YouTube-Kommentare darunter anguckt, weil jeder Fan hat das sofort verstanden und hat halt genau auch in die Richtung kommentiert. Und ich habe eben die 311 Millionen Aufrufe von One More Time erwähnt. Der Epilog von Daft Punk, also der letzte Auftritt von Daft Punk, ist innerhalb von den ersten 3 Wochen schon über 21 Millionen Mal aufgerufen worden. Wahrscheinlich Open End. Ich will auf jeden Fall diesen Song Touch spielen. Der dauert 8 Minuten. Deswegen, Marco, mach so schnell wie möglich, damit wir es durchkriegen. Es ist nämlich ein geiler Song und vom Geräusch bis Melodie ist da alles dabei.
Dementsprechend, ihr hört uns in 4 Wochen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.